Heute zu Gast im Podcast Nina, die Gründerin der Marke Fenu. Und Nina berichtet hier im Podcast einerseits eben darüber, wie sie überhaupt in etwas reingestolpert ist, reingekommen ist, das sie ursprünglich wahrscheinlich nie gedacht hatte zu tun, was sie auch nie studiert hat. Sie hat einen ganz anderen Background, hat dann aber sich dafür entschieden, Entrepreneurin zu werden und halt eben auf Basis eben einer Erfahrung, die selber durchleben musste, dann zu sagen, ja okay, warte mal, so muss es doch auch anderen gehen und entsprechend daraus dann eben ihr Startup, ihre Produkte gegründet hat, da extrem erfolgreich unterwegs ist und hier im Podcast gemeinsam darüber berichtet. Einerseits über die Erfahrungen, die Anfangswege, wie sie dazu gekommen ist, wie das Ganze eben so sich entwickelt hat und weiterentwickelt hat. Andererseits aber auch tatsächlich so ein gravierender, einschneidender Schnitt in der Laufbahn tatsächlich von Fenu. Sie haben nicht als Fenu gestartet, sondern als Everyin. Und haben dann den Schritt gewagt, halt eben weil der Name nicht so selbsterklärend ist und auch schwierig ist zu finden, zu erklären und, halt haben sich dann zu entschieden, halt eben den Wechsel anzugehen von dem einen Namen zum anderen Namen zu eben Fenu heute und wie das Ganze eben angegangen ist, warum sie das getan haben, wie sie auch das dann eben, welche Schritte sie durchlaufen mussten, woran sie denken mussten, was Herausforderungen waren, wie sie das Ganze gemeistert haben, darüber geht es hier auch im Podcast und Nina berichtet darüber. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, viel Spaß hier im Podcast.
Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
Bevor es losgeht, ihr kennt es schon, hier noch kurz der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist Fabrikateur. Fabrikateur habe ich ja schon öfters genannt. Sie kümmern sich komplett um das Ganze Inventory Forecasting, also deine Planungen, die du nicht mehr dann im Excel-Sheet, im Spreadsheet machen musst, um zu wissen, wie viel du auf Lager haben musst, wann du was bestellen musst, sondern eben damit du alles in einem Ort planen kannst, smart planen kannst und auch eben die Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen und Co. vielleicht auch dann eben weiter stärken kannst. Es geht sogar so weit, Fabrikateur kann auch Pre-Order und noch vieles mehr, was dir einfach hilft, am Ende deinen Cashflow bestmöglich zu organisieren, rund um eben Lagerbestände und Co. Das heißt, das Tool ist auf jeden Fall extrem stark. Sie waren auch jetzt jüngst wieder beim Meetup in Hamburg mit dabei. Da hat auch Inkster zum Beispiel ganz stolz darüber erzählt, dass sie das eben nutzen und wie sie es nutzen. Sie sind auch auf LinkedIn gut aktiv. Das heißt, wenn du mehr erfahren möchtest rund um eben Lagerbestand, Forecasting, Bestellungen und Co., dann ist Fabrikateur auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle, sich anzuschauen. Und wenn du dich fragst, okay, und das meinte nämlich Ahead, so, das war gar nicht so einfach, eben Fabrikateur den Namen zu finden. Deswegen haben wir eine Landingpage auf merchantinspiration.com. Wenn du da drauf gehst, dann findest du auf jeden Fall zu den verschiedenen Apps, die uns hier ja das ganze Jahr unterstützen, auf jeden Fall auch nähere Informationen und tatsächlich auch ein besonderes Angebot, um es halt eben so einfach wie möglich zu machen, das Ganze auszutesten. Deswegen, Fabrikateur, auf jeden Fall eine gute Sache. Schau es dir mal an, aber jetzt geht's los mit dem Podcast. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Ich freue mich, dass ich heute hier nicht alleine sitze, sondern Nina an meiner Seite habe, beziehungsweise digital quasi vor mir sitzend. Nina, ich freue mich richtig, dass du dabei bist. Tatsächlich ist es auch so, dass mehr oder weniger indirekt oder direkt die Wege sich von uns schon mal gekreuzt haben. Ich glaube, deine Mitgründerin oder Teammitglied auf jeden Fall, mit der habe ich zusammen schon mal studiert und dann haben sich die Wege so ein bisschen wieder gekreuzt, als ihr quasi auch euer eigenes Business gestartet habt, auf Shopify das Ganze macht. Ihr wart auch dabei, halt eben bei den Merch Inspiration Awards im letzten Jahr und war da auch in der engeren Auswahl, zumindest auch auf der Konferenz und Co. Deswegen war es jetzt mindestens an der Zeit, dass du mal vorbeikommst und so ein bisschen mehr über euch redest, denn es gibt da auf jeden Fall sehr viel Spannendes und deswegen freue ich mich hier auf unseren Podcast und unser Gespräch. Willkommen beim Merch Inspiration Podcast.
Dankeschön, vielen, vielen Dank für die Intro und ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Bin sehr gespannt.
Sehr cool. Nina, und wenn es so ist, dass dann Leute dich tatsächlich noch nicht kennen sollten oder auch nicht deine Marke, das, was du tust, vielleicht kannst du noch mal so ein, zwei Worte zu dir erzählen und quasi ja dich einmal ganz kurz vorstellen.
Ja, super gern. Also ich bin Nina, ich bin die Co-Founderin und Co-CEO von Fenu und wir machen Produkte für Frauen mit insbesondere hormonellen Problemen. Also das ist so unser Main-Fokus. Und so zum Background, also ich bin eigentlich Naturwissenschaftlerin, also ich bin Biotechnologin und Wirtschaftschemikerin, mittlerweile auch ausgebildete Hormoncoachin und ich bin bei uns in der Firma hauptsächlich verantwortlich für die ganzen Themen rund um Marketing und Produkt.
Cool, und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, so hey, ich möchte jetzt gerne mein eigenes Ding machen, ich möchte gründen und vor allem dann am besten noch E-Commerce? War das geplant oder war das eher kompletter Zufall?
Ja, war tatsächlich kompletter Zufall. Also ich bin komplett da reingestolpert tatsächlich. Also Ich komme ja eben gar nicht aus dem Bereich, ich habe keine Ausbildung in diesem Bereich, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, also mir war das eigentlich alles so komplett fremd. Also ich bin so der klassische Fall von, ich hatte ein Problem und ich wollte eine Lösung finden und daraus ist dann ein Geschäft geworden, aber mein Ziel war es nicht, irgendwann Unternehmerin zu werden oder E-Commerce zu machen, sondern ich bin da wirklich einfach reingestolpert. Vielleicht so kurz zur Hintergrundgeschichte. Also ich habe super lange die Pille genommen, 8 Jahre lang. Ich habe die angefangen zu nehmen, als ich 14 Jahre alt war. Ich hatte super viele Nebenwirkungen während der Einnahme, also extrem depressive Verstimmungen und Blasenentzündungen. Das waren so die schlimmsten Nebenwirkungen. Und ich bin wirklich von Arzt zu Arzt gegangen und habe auch zahlreiche Antibiotika nehmen müssen. Und irgendwann meinte dann meine Heilpraktikerin tatsächlich zu mir, hey, pass am besten mal ein bisschen auf, du kannst auch Resistenzen entwickeln und vielleicht könntest du mal probieren, die Pille abzusetzen. Das kann damit zusammenhängen. Das habe ich dann auch gemacht und ich hatte seitdem keine einzige Blasenentzündung mehr. Also es war wirklich krass. Mir ging es komplett anders. Ich habe mich gefühlt wie eine andere Person, keine depressiven Verstimmungen mehr, innerhalb kürzester Zeit über 10 Kilo abgenommen, obwohl ich nichts dafür getan habe. War dann alles wirklich cool. Aber dann kamen halt die nächsten Nebenwirkungen. Also ich habe extrem hormonelle Akne entwickelt. Das ging auch über 2,5 Jahre lang. Hatte wirklich starken Haarausfall, also wirklich bis oben richtig, bis so richtige Geheimratsecken bekommen. Habe Zysten bekommen und stand dann irgendwie direkt wieder vor der nächsten Palette von Problemen und dachte mir dann das erste Mal wirklich in meinem Leben nach 8 Jahre Pilleneinnahme, okay, es ist schon irgendwie krass, was die so mit einem macht. Und das war dann mit 22 Jahren das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und habe dann quasi mein Problem genommen und habe mir Lösungen gesucht und daraus dann quasi ein Business entwickelt. Also ich habe mir erst Supplements zusammengesucht, meine Ernährung umgestellt und so weiter. Aber habe auch relativ wenig Hilfe gefunden, weil das Thema, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt noch relativ wenig bespielt war. Es gab noch relativ wenig Aufklärung und damit sind wir dann auch tatsächlich als erstes Produkt reingestartet. Also Pille absetzen, hormonelle Akne waren so unsere ersten Produkte.
Okay, krass. Also das ist ja auf jeden Fall eine krasse Story und so klassischerweise, wenn ich hier im Podcast immer höre, so wie kommen eigentlich Gründerinnen oder Gründer dahingehend zu dem, was sie eigentlich tun, gibt es immer zwei Wege. Es gibt entweder die, die halt wirklich selber das Problem haben und merken, okay, warte mal, es gibt keinerlei irgendwie Lösung für das Problem. Ich kann doch nicht der Einzige oder die Einzige sein, die irgendwie dieses Problem hat. Da muss doch was getan werden und darüber dann so quasi reinstolpern durch die, den Willen, dieses Problem zu lösen oder auch irgendwie, manchmal ist es gar nicht nur Wille, sondern einfach so auch Notwendigkeit und manchmal hat man dann halt eben so die Leute, die ganz klar rational irgendwie sich ein Excel-Sheet vornehmen, irgendwie die Industrien anschauen, Stück für Stück halt durchkalkulieren, was irgendwie Sinn machen könnte. Das sind so die zwei Extremen, das ist immer wieder ganz spannend und du bist ganz klar halt eben so Kategorie 1, so wirklich ein extrem relevantes, einschneidendes Problem aus deinem Alltag, so was halt eben, du gemerkt hast, okay, krass, warte mal, das kann doch nicht sein und bist da tiefer reingegangen.
Ja, genau, total. Ich habe mir dann auch in der Zeit teilweise schon gewünscht, mehr Teile in mir zu haben von dem Typ 2, aber hatte ich nun mal nicht und habe mir dann irgendwie alles so learning by doing dann eben beigebracht, Step by Step. Genau, und ja, bin ganz klein gestartet. Ich war Ende 2020 bei einem Accelerator-Programm für Frauen, die gründen wollen. Das ist so ein extra Bootcamp gewesen. Da habe ich dann auch so einen ersten kleinen Investor mit reingeholt, der mir aber hauptsächlich strategisch geholfen hat. Und das war tatsächlich für mich auch wirklich essentiell, weil ich stand wirklich, also es war nach dem Studium und ich war so, hey, ich habe irgendwie diese coole Idee und ich würde das gerne umsetzen, aber wie? Also wo starte ich? Was mache ich? Also wo kaufe ich diese Produkte ein? Und ich habe auch das Geld nicht. Also von daher war das ganz cool, da wen an der Seite zu haben, ganz am Anfang und für mich auch eben, wie gesagt, essentiell, ja.
Okay, spannend. Das heißt dann da mit dem, nach der Erkenntnis, okay, da muss was getan werden, dann halt eben, okay, die Frage wie, da dann eben hingegangen, Expertise reingeholt, so ein bisschen Unterstützung bekommen, so Guidance und Co., aber jetzt dann eben, so ist das Ding ja mittlerweile ganz gut am Laufen. Vielleicht ganz kurz, du hast schon mal erwähnt, was so das erste Produkt war, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal zu Phenoo eingehen und so ein bisschen erklären, was genau die Produkte sind, die ihr macht und was ihr da anbietet.
Ja, genau. Also wir sind tatsächlich mit 4 Produkten gleich am Anfang gestartet, also 4 Supplements haben wir am Anfang gemacht. Das war eben das eine Produkt so, also gegen hormonelle Akne, vor allen Dingen nach dem Pille absetzen, dann ein Produkt richtig zum Pille absetzen, so eine Unterstützung, so ein Nährstoffkomplex Und dann hatten wir noch zwei PMS-Produkte, also für die, die es nicht kennen, PMS, das ist das prämenstruelle Syndrom, das haben mittlerweile super viele Frauen, also vor allen Dingen eben Probleme in der Zyklusphase kurz vor der Periode, also Stimmungsschwankungen geht hin bis zu depressiven Verstimmungen, also kann wirklich belastend sein. Genau, da hatten wir dann zwei Produkte. Das eine ist mittlerweile wieder vom Markt genommen. Das hatte zu viele Überschneidungen mit dem anderen Produkt. Das haben wir dann quasi vereint. Genau, und mittlerweile haben wir auch noch Produkte für den Darm und gegen Hausfall. Also wir sind jetzt nicht nur noch bei Supplements, sondern wir sind auch noch ausgeweitet in den Bereich Kosmetik. Also wir haben ein Shampoo und ein Haarserum und jetzt bald launchen wir auch zwei neue Produkte. Die gehen auch wieder in den Bereich. Genau, das sind so unsere Main-Produkte. Achso, und Periodenschmerzen, da haben wir auch noch ein Produkt. Genau.
Okay, das heißt so angefangen oder so Kern ist Nahrungsergänzungsmittel, aber eben auch Kosmetik und Co., also eine breite Palette, aber quasi das, was das alles verbindet, was so ein bisschen der rote Faden quasi ist, ist ja der Painpoint, der am Ende damit gelöst wird,
genau,
die Zielgruppe hat von euch.
Genau, und alles hat eben irgendeinen Zusammenhang mit hormonellen Problemen, also entfernter oder näher, also eben PMS ist so direkt, da weiß man, okay, das hat irgendwas mit den Hormonen zu tun. Bei Darmproblemen weiß man natürlich jetzt nicht, was hat das direkt mit den Hormonen zu tun, aber es hängt irgendwie alles im endokrinen System. Von daher, alles hat etwas entfernter oder näher eben mit den Hormonen zu tun bei uns. Und genau, wir lösen da immer irgendein bestimmtes Produkt und auch alles gepolt auf Frauen.
Okay, das heißt so von der Zielgruppe her, ist es auch eine komplett homogene Zielgruppe oder ist es schon so, dass da wirklich je nach Produkt komplett unterschiedliche Zielgruppen sind? Weil wir hatten hier neulich den Johannes von Duschbrocken und der hat halt erwähnt, so dass der völlig unterschätzt hat, dass das eine Produkt, was sie jetzt neu gelauncht haben, am Anfang erstmal gefloppt hat, weil es halt komplett eine andere, und das haben die erst rückwirkend dann gemerkt, dass es eine komplett andere Zielgruppe tatsächlich anspricht, als das, was sie vorher hatten, beziehungsweise der USP oder das, was das besonders macht, ist auf einmal ein komplett anderer und damit auch der Painpoint und der Flop erst irgendwie quasi die vor große Herausforderungen und natürlich Frustration gestellt hat, aber es dann ermöglicht hat, weiterzudenken und jetzt quasi auch noch eine neue Zielgruppe anzusprechen. Wie ist das bei euch? Ist das quasi so eine homogene Zielgruppe oder ist es schon so, dass eigentlich fast jedes einzelne Produkt schon so ein bisschen einen eigenen Painpoint löst und dadurch dann halt eben unterschiedliche Leute anspricht?
Also unsere Zielgruppe ist schon relativ homogen, würde ich sagen, aber auch relativ breit. Also es sind eigentlich gerade Frauen in der fruchtbaren Zeit, eigentlich so Main-Zielgruppe ist, also die Hauptkäuferin sind zu 25 bis 35, also liegen in dem Alter aber auch älter oder auch jünger. Also ja, meistens sind tatsächlich diese Probleme, die Frauen relativ lange begleiten können. Deshalb haben wir eine ziemlich breite Zielgruppe vom Alter her.
Okay, spannend. Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen angefangen auch zu erklären, okay, wie das Ganze losging von der Idee dann und den ersten Schritten und dass es dann doch irgendwie, du erstmal vor einem gefühlt riesigen Berg standest an irgendwie, ja, was mache ich jetzt eigentlich, wie geht man das Ganze an? Wie seid ihr dann konkret die ersten Schritte gegangen? Wie seid ihr gewachsen? So, weil der Painpoint ist ja relativ klar, die Zielgruppe ist auch relativ klar und ich könnte mir vorstellen, so wie du es beschrieben hast, zumindest ist es natürlich auch ein sehr einschneidendes und sehr emotionales Thema natürlich, sodass dann eben die Leute, die halt eben diesen Pain auch selber haben, entsprechend dann so auch relativ schnell davon wahrscheinlich irgendwie den Sinn, also es ist nicht so erklärungsbedürftig in dem Sinne, sondern die Leute aus eurer Zielgruppe wissen relativ schnell, wie oder was das Ganze an Pain halt eben löst, aber wie findest du die Leute? Wie gehst du das an? Wie bringst du quasi dann halt die Botschaft raus, dass es sowas gibt, was ihr macht?
Also wir sind tatsächlich, bevor wir die Produkte überhaupt hatten, sind wir mit Social Media gestartet. Also hauptsächlich Instagram haben wir zu der Zeit gemacht. Das war halt zwar Anfang 2021 und das war, würde ich sagen, auch so mit die Zeit, wo TikTok so richtig stark gewachsen ist. Und da hat Instagram Reels extrem gepusht und wir sind voll auf den Zug mit aufgesprungen, haben extrem viele Reels gemacht zu dem Thema, halt haben versucht, irgendwie diese komplexen Inhalte relativ leicht zu erklären und trotzdem unterhaltsam zu machen. Und das hat in der Zeit für uns extrem gut funktioniert. Also wir hatten da wirklich, wir waren ein super kleiner Kanal. Also wir haben den natürlich gerade gelauncht und wie viele Follower hat man da am Anfang? Fragt man irgendwie Freunde, sagt so, hey, könnt ihr vielleicht mal dem Kanal folgen, damit man zumindest so ein paar Follower auf der Plattform hat. Dann waren das so 100, 200 und dann haben wir angefangen mit den Reels und hatten tatsächlich auch auf Instagram und auf TikTok wirklich so virale Treffer, die dann bis zu 4 Millionen Views hatten und damit sind wir dann ganz, ganz schnell gewachsen. Also das war irgendwie, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, glaube ich, auch mit dem Thema, weil es auch noch nicht so belagert war. Genau, und darum sind wir am Anfang relativ stark organisch gewachsen und wir sind dann bis zum Launch, also der, wir sind mit Instagram gestartet, glaube ich, im Februar 2021 und im Juni 2021 sind wir live gegangen mit den ersten Produkten und zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, schon 10.000 Follower auf Instagram und ich weiß gar nicht, auf TikTok auch so 2, 3 und dann hat man halt da die Produkte gepostet und sagt, ja, hey, wir haben jetzt auch irgendwie eine Lösung für euch und das hat dann halt ganz gut funktioniert, dass wir einfach relativ schnell organische Umsätze gemacht haben und das war dann am Anfang auch so unser Treiber und wir konnten dann relativ lange auch bootstrapped sein. Wir haben dann irgendwann später nochmal ein kleines Investment aufgenommen, aber alles im ja, relativ gemäßigten Bereich, würde ich sagen. Auch anders, glaube ich, als viele andere Marken. Genau, und mittlerweile machen wir natürlich auch Paid. Aber am Anfang viel organisch tatsächlich.
Okay, mega spannend. Vor allem dann eben auch so direkt quasi aus dem Nichts mehr oder weniger 4 Millionen zu, Klicks zu kriegen oder Views ist halt eben auch eine Ansage. Wie gut kam das dann an, als ihr die Produkte gelauncht habt? Weil das eine, wenn ich es richtig verstanden habe, war, ihr habt ja erstmal den Content kreiert. Ihr habt ja erstmal so Content rund um den Painpoint und die Themen gemacht, hattet wahrscheinlich dann eine Art von Landingpage, wo Leute dann auch irgendwie, ja, wenn überhaupt, sich dann irgendwie mit einer E-Mail hinterlegen konnten, aber irgendwie eurem Account erstmal folgen. Was war dann der Moment, als ihr das erste Produkt gelauncht habt? War das dann, weil da ist ja manchmal so dieses, okay, die Leute, die eure Zielgruppe sind, sind entweder so, dass sie sagen, ja, cool, aber es ist voll nicht meins, ich habe euch wegen der Inhalte gefolgt, nicht wegen irgendwelcher Produkte. Wie war es bei euch?
Ja,
meine Vermutung ist, es war eher positiv.
Ja, genau. Ja,
sonst würden wir hier nicht sitzen.
Es war eher so, hey, also die Leute waren eh schon, hey, da habt ihr Lösungen für uns. Also dieser Need war vorher irgendwie schon da. Und dann waren die Produkte da und da ja, war es eher so, dass es sehr, sehr gut angekommen ist und auch extrem gut angenommen wurde direkt am Anfang. Man sieht es natürlich auch so an der Retention Rate, wie gut ist die und die ist bei uns, die war immer gut und die ist nach wie vor einfach super gut bei uns. Mund-zu-Mund-Propaganda ist für uns wichtig. Also und wir sehen es auch zum Beispiel in unserer Post-Purchase-Survey, dass das bei uns ein extrem relevanter Kanal ist. Also ja, das, also die Produkte kommen insgesamt einfach extrem gut an und sind sie auch immer. Also da hatten wir tatsächlich nicht so die Hürden.
Okay, spannend. Das ist natürlich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie kannst du irgendwas zu eurer Größe sagen? Wie gut seid ihr mittlerweile? Du hast anfangs gesagt, natürlich gestartet, irgendwie so ein paar 10.000 Follower dann eben auf Instagram gehabt. Wie seht ihr jetzt als Business aus? Wie seid ihr aufgestellt? Wie hat sich das entwickelt seit dem Start?
Ja, also wir haben insgesamt jetzt knapp 25.000 Kundinnen. Wir haben auf Instagram 40.000 Follower, ein bisschen über 40.000. TikTok knapp 10. Genau, das ist so die Reichweite, die wir gerade haben. Also bei Instagram war es schon so ein bisschen so, am Anfang hatten wir da extrem schnelles Wachstum und mittlerweile ist es ja viel, viel schwieriger. Also jetzt dann Kanal from scratch aufzubauen plus auch noch einen Markenkanal zu haben, finde ich es auch nochmal schwieriger als eine Privatperson dahinter. Also ich folge persönlich auch relativ wenig Markenkanälen. Man interessiert sich meistens eher für die Person dahinter. Und das ist relativ schwierig, aber ich glaube, das bekommen wir eigentlich ganz gut hin. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir macht auch den Kanal und ist auch so das Gesicht der Marke und zeigt sehr viel Persönliches. Und das versuchen wir so ein bisschen zu verbinden. Aber natürlich ist das Wachstum dennoch, würde ich sagen, nicht so groß als Brand, als jetzt eine Privatperson.
Okay, spannend. Meine Vermutung wäre gewesen, dadurch, dass das ja auch so ein persönlicher Antrieb deinerseits war, dass du dann am Ende auch das Gesicht der Marke bist und so ein bisschen darüber sprichst, aber das hast du jetzt gerade schon gesagt, das bist du nicht.
Ja, nee, ich bin es eigentlich nicht. Also ich habe nicht so, also ich glaube, ich bin zu introvertiert dafür. Also mich kostet das sehr viel Energie, so in die Öffentlichkeit zu gehen oder mein Gesicht zu zeigen. Natürlich bin ich es ab und zu auch und vor allen Dingen auch die Videos am Anfang, da war ich auch noch extrem involviert. Aber ich muss sagen, letztendlich bin ich schon ziemlich froh, das abgegeben zu haben.
Okay, alles klar. Das heißt, da dann die bewusste Entscheidung, obwohl halt eben da der persönliche, emotionale Antrieb dabei ist, so das dann eben an wen anders zu übergeben und da aber eben trotzdem auch das natürlich vertrauenssteigernde Element oder diese Persönlichkeit oder ein Gesicht zu zeigen, ist trotzdem nach wie vor bei euch ein relevanter Hebel. Zumindest das sehen wir auch immer bei vielen anderen Marken, die halt auch in solch einem Bereich unterwegs sind, wo es halt eben um Vertrauen ankommt, wo man nicht mal eben so quasi einfach mal ausprobiert und dann mal schaut, was passiert, sondern halt wo Vertrauen sehr wichtig ist, bei euch eben entsprechend auch so die Persönlichkeit zeigen, das Gesicht zu zeigen, definitiv ein Faktor. Du bist es selber nicht, sondern hast es dann an eine Freundin abgegeben.
Genau, also ich bin es ab und zu noch, aber hauptsächlich ist sie das mittlerweile, ja, genau.
Okay, cool. Und dann lassen wir den Schwenk so ein bisschen machen zu eurem Online-Shop. So, wie wichtig ist tatsächlich euer Online-Shop? Ist es so, dass ihr nur über Online-Shop verkauft oder gibt es noch andere Kanäle?
Nee, tatsächlich nur über den Online-Shop. Wir sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen auszuweiten auf B2B, aber hauptsächlich Online-Shop tatsächlich. Also das ist, deswegen ist der essentiell für uns.
Okay, also eigentlich passiert, steht und fällt alles mit dem Online-Shop. Das ist so der Weg, wo man quasi dann mit euch in Berührung kommt, wo man halt mehr zu euch erfahrt, neben halt den Social-Media-Accounts und dann eben auch die Bestellung tätigen kann. Wie seid ihr damit gestartet? War das so, dass du dich dann irgendwann mal hingesetzt hast und auch einfach mal so einen Shop aufgesetzt hast? Oder was waren da die ersten Schritte?
Ja, genau. Also wir sind auch direkt mit Shopify gestartet. Und ich hatte damals einen Kumpel an meiner Seite, der war IT-Student. Und der war da eigentlich so relativ fit und konnte auch programmieren und so. Und der hat mich da einfach so ein bisschen unterstützt. Also es war am Anfang schon so ein Do-it-yourself-Shop und der sieht jetzt auch ganz anders aus, als er am Anfang aussah. Aber ja, am Anfang, wenn man natürlich irgendwie noch kein Kapital hat, macht man es irgendwie selber. Und ich meine, Shopify ist ja ein Baukastensystem und man kriegt das schon irgendwie hin, auch mit Tutorials, hat halt viel Zeit gekostet. Aber so den ersten kleinen Shop haben wir so mehr oder weniger einfach selber gebaut, genau.
Cool. Gibt es da irgendwelche Learnings, wo du gemerkt hast, okay, das ist extrem wichtig in unserem Online-Shop? Ab dem Moment, wo ihr das halt eben gemacht habt, habt ihr gemerkt, dass da die Resonanz extrem positiv war oder vielleicht auch bestimmte Produkte sich besser verkauft haben? Ist irgendwie, meine Vermutung wäre ja, oder eins haben wir ja schon angerissen, so dieses Gesicht zeigen, diese Persönlichkeit, Vertrauen aufbauen ist essentiell. Wie wichtig ist auch dieses ganze Thema Erklärung und wie geht ihr das halt eben an?
Ja, das ist tatsächlich das, würde ich sagen, das A und O bei uns, also das ganze Thema Erklärung und den Kundinnen klar machen, welches Produkt ist jetzt gerade wirklich das Richtige für mich. Und ich finde, das ist auch bis jetzt immer noch unsere größte Herausforderung, das wirklich klar zu machen, weil wir auch relativ eingeschränkt sind, dadurch, dass wir Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Da gibt es ja diese Health Claims Verordnung, da ist man ja eingeschränkt, was für Aussagen man tätigen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, dieses Produkt nimmt das und du hast keine hormonelle Akne mehr, also das darfst du halt nicht. Genau, darum musst du immer aufpassen, was du sagst, kannst nicht so klar formulieren, aber dennoch klar machen, okay, welches Produkt ist denn jetzt wirklich das Richtige? Und da haben wir tatsächlich den größten Unterschied gemerkt, als wir unser Quiz gelauncht haben. Also wir haben einen Quiz auf unserer Seite. Das machen wir über Typeform und genau, das erklärt halt, fragt Symptome ab und so weiter und leitet dann aufs richtige Produkt. Also das ist für uns essentiell gewesen. Und auch, würde ich sagen, das Mega-Menü. Also wir haben dann das Mega-Menü ausgebaut, nach Kategorien geclustert und dann landet man eben bei den entsprechenden Produkten. Das war für uns auch auf jeden Fall hilfreich.
Okay, cool. Tatsächlich so dieser Ansatz mit dem Quiz bei solchen Fällen, wo halt eben erklärungsbedürftige Produkte da sind, bin ich riesen Fan von. Und auch das erstmal sehr simpel zu starten, auch mit einem Typeform, also einem Tool, das, ja, weiß man nicht genau, ob das halt wirklich explizit halt für E-Commerce angedacht war oder generell ist halt einfach ein Quiz-Tool als solches, aber es lässt sich extrem gut einbinden eben in einen Shopify-Shop erstmal. Du brauchst da nicht groß programmieren, sondern kannst das erstmal dann halt viel im Hintergrund dir zusammenklicken und dann halt eben die richtige Empfehlung aussprechen. Und das Coole ist tatsächlich, es gibt auch eine Integration zu Klaviyo, sodass man dann halt eben da zumindest so bestimmte Informationen, die abgefragt werden, rüberspielen kann ins Klaviyo-Profil. Das glaube ich so preis-leistungsmäßig auf jeden Fall beim Start der beste Weg, auch lange Zeit, so ein X-by-X hat das auch lange Zeit gemacht, ich weiß gar nicht genau, ob die es nach wie vor nutzen oder jetzt irgendwann den nächsten Schritt gemacht haben. Resttube war neulich hier bei uns im Podcast, die haben tatsächlich Octane.io genutzt, weil da nochmal irgendwie bestimmte Informationen auch rübergespielt werden können an Facebook-Ads und Co., aber so, ich bin ein Riesenfan auf jeden Fall von Typeform, das heißt, da, das habt ihr aufgesetzt und dann verlinkt ihr oder macht ihr darin aufmerksam in eurem Shop an verschiedenen Stellen, dass Leute doch oder Besucherinnen halt eben doch das Quiz machen können.
Genau so machen wir es. Und wir bauen es auch nicht nur wie so eine klassische Produktempfehlung auf. Also uns ist es extrem wichtig, auch Informationen mit an die Hand zu geben, weil letztendlich, ja, man nimmt ein Supplement und das ist auch cool und es wird auch unterstützen, aber das wird nicht die 100% Lösung sein. Also man muss auch was am Lifestyle ändern. Man muss irgendwie die Ursache finden und das ist uns auch extrem wichtig, dass wir das vermitteln. Und darum geben wir ganz, ganz viele kostenlose Informationen an die Hand. Also wir schicken am Ende ein kostenloses E-Book raus, ganz egal, ob du was kaufst oder nicht. Also Hauptsache, uns ist wichtig, dass sich die Kundinnen damit auseinandersetzen mit dem Problem und dass mehr Awareness geschaffen wird. Genau, und darum geben wir halt insgesamt super gut ausformulierte Auswertungen und dann on top eben noch die Produktempfehlungen und haben auch ein relativ komplexes Quiz. Also ich glaube, komplexer als die meisten anderen. Und ich habe mich auch mit vielen Quizzes auseinandergesetzt. Ich habe das auch selber gebaut. Und tatsächlich war Typeform für uns das Einzige, was die Komplexität überhaupt abbilden konnte, weil wir, ich glaube, 35 verschiedene Pfade haben. Das heißt, 35 verschiedene Auswertungen. Und das ist wirklich auch in jeder Auswertung steht auch wirklich was anderes, weil es individuell auf die Symptome zugeschnitten ist. Also es ist wirklich komplex. Genau, also das ist für uns natürlich eine gute Orientierung, Produkte zu verkaufen, auch die richtigen zu verkaufen, aber auch dient sowieso so oder so, ob man jetzt kauft oder nicht, als Mehrwert für die Kundinnen.
Okay, das heißt, so Content ist auf jeden Fall so auch mit Kernelement, also das, was man vielleicht gar nicht so per se im Shop dann sieht, sondern einerseits vorneweg, du hast schon erwähnt, so Social Media hilft auch schon mal halt eben über das Problem zu sprechen, sodass Leute, wenn sie dann in den Shop kommen, auch schon mal so ein bisschen vorgeprimed sind oder so ein bisschen Wissen auch schon haben, aber dann halt eben auch für die Leute, die dann eben in den Shop kommen, gibt es das Quiz und gibt es auch generell viel Content drumherum, was dann vermutlich so über E-Mail-Marketing und Klaviyo ist da wahrscheinlich euer Go-To-Tool oder wie?
Genau, genau, ja. Wir haben dann angebunden über Klaviyo, also man kriegt dann quasi die Auswertung auf der Website selber, dann kriegt man noch mal eine E-Mail hin dran und darüber können wir dann auch eben das E-Book verkaufen. Genau, das ist so unser Flow.
Okay, nice. Mega spannend auf jeden Fall, das alleine schon so generell vielleicht beim Online-Shop. Du hast jetzt schon ein paar Tools genannt. Ich bin auch immer Fan davon, halt eben so ein bisschen mal nachzuhören, was so eigentlich so Lieblings-Apps sind. Wenn es jetzt irgendwie ein Tool gäbe, auf das du nicht mehr verzichten könntest, quasi so eine App, die du auswählen müsstest, welche wäre das? Ich würde vermuten, wahrscheinlich dann Typeform und Klaviyo sind weit vorne dabei. Gibt es sonst noch was? Du hast Post-Purchase-Tool oder die Abfrage halt eben im Checkout als relevantes genannt?
Ja, also ja, auf jeden Fall bei uns Nummer eins Typeform. Klaviyo, das stimmt. Ja, wir haben als Post-Purchase-Server haben wir Sigpol gerade. Und das ist auch ein wichtiges Tool und halt das Bewertungstool. Ne? Also wir nutzen Reviews.io. Da sind halt auch nur verifizierte Kundinnen. Das ist halt auch immer wichtig, dass man da sicher gehen kann, dass da nichts gefälscht wird, finde ich. Und da kann man auch nochmal, das finde ich ganz cool bei Reviews.io, auch nochmal filtern nach Kategorien, also dass die Kundinnen verschiedene Kategorien bewerten. Wir haben da zum Beispiel das Shopping-Erlebnis und auch die Wirksamkeit, weil ich finde, das ist natürlich bei Supplements irgendwie wichtig oder interessant für die Leute. Und das haben wir beides eingestellt. Und dann kann man das auf Pro-Produkt-Seite einfach sehen, okay, was sagen die Kunden dazu in verschiedenen Kategorien auch. Finde ich auch ein sehr cooles Tool.
Ja, und du kannst das ja sogar, diese Informationen, die du dir abfragst, dann sogar nochmal rüberspielen, auch wieder ins Klaviyo-Profil, sodass du da immer weiter dieses Wissen dir anreicherst und halt eben noch besser halt Leuten helfen kannst, noch besser halt eben Informationen zuspielen kannst. Also das ist mega spannend.
Ja, genau.
Cool. Dann tatsächlich so ein bisschen so ein Schwenk thematisch, fand ich es mega spannend, weil das erste Mal, als ich von euch gehört habe, hattet ihr noch einen anderen Namen und deswegen vielleicht das nochmal, da das ja nicht alltäglich ist, aber vielleicht in ein oder anderer Form auch eben manchen Brands so vorschwebt. Jetzt haben wir so ein bisschen über euch gehört, wir haben so ein bisschen darüber gehört, so was, wie so der Online-Shop tickt. Tatsächlich war es ja so, ihr hießt mal anders und habt euch jetzt Fenu genannt. Wie kam es dazu?
Genau. ja, wir sind am Anfang mit dem Namen Avrien gestartet. Und ja, wahrscheinlich werden sich die meisten irgendwie auch schon denken, ist ein super komplizierter Name. Man schreibt es auch E-V-E-R-Y-Y-I-N, also mit zwei Y, dann noch ein I dahinter. Er hatte irgendwie damals eine coole Bedeutung, also ist zusammengesetzt aus Every und Yin. Yin kommt von Yin und Yang und Yin steht für die Weiblichkeit, also quasi für jede Frau. Fanden wir damals ganz cool. Hat sich dann herausgestellt, dass es doch relativ schwer auszusprechen ist. Also viele haben gesagt, Ever Gin, also Gin haben wir auch mal verkauft. Also da gab es irgendwie so gefühlt alles an Aussprachen, aber nie das Richtige. Und dann dachten wir uns irgendwann, okay, hey, für den Wiedererkennungswert ist es natürlich nicht so cool. Vielleicht sollten wir nochmal drüber nachdenken, zu rebranden. Auch nochmal ein neues Design. Also irgendwann hat man sich auch so ein bisschen am Design satt gesehen und sind dann da komplett einmal ins Remake gegangen und haben einmal den Namen komplett umgepult und auch das Branding einmal komplett neu gemacht.
Okay, also sowohl Name als auch dann den Look and Feel der Marke komplett einmal abgeändert. Aber was war so der Moment, als du gemerkt hast oder als ihr entschieden habt, so boah, das, so kann das nicht weitergehen, wir müssen da was tun?
Ja, also ich glaube, es gab nicht diesen einen Moment. Also uns war das schon immer klar. Aber natürlich ist es auch mit so viel Aufwand verbunden, dass man sich so ein bisschen gescheut hat. Plus hatten wir ewig nicht einen richtig guten neuen Namen, weil also jeder, der schon mal irgendwie nach einem Markennamen gesucht hat, weiß, wie schwer das ist. Vor allen Dingen auch dann Bereichen wie jetzt Supplements oder Kosmetik, wo es gefühlt schon jeden Namen gibt und auch jeder geschützt ist, war das eben gar nicht so leicht. Und wir hatten gehofft, dass wir immer irgendwann mal diesen Einfall bekommen von einem neuen, coolen Namen, aber der kam halt einfach nicht. Und dann kam nachträglich ja meine Mitgründerin Ingrid auch rein. Und die hat dann auch den finalen Anstoß gegeben, würde ich sagen, und hat dann gesagt, so, hat es ein bisschen in die Hand genommen und gesagt, hey, wir rebranden jetzt. Sie hatte vielleicht auch noch eine weniger emotionale Verbindung zu dem Namen als ich. Vielleicht kam das auch noch so dazu. Genau, und dann sind wir es halt angegangen und haben halt erstmal im ersten Schritt nach dem Namen geguckt und dann wirklich auch richtig viel Effort reingesteckt, gesucht. Wir haben mit einer Copywriterin zusammengearbeitet, die dann letztlich auch auf den finalen Namen gekommen ist. Aber auch das hat halt gedauert. Also wir haben davor 2 Schleifen gedreht. Also wir hatten 2-mal einen Namen, der ganz gut gepasst hat. Den gibt man dann zu einem Anwalt für Markenrecht spezialisiert. Die gucken dann, okay, passt das? Im ersten Schritt hat es dann gepasst. Dann sind die in die zweite Prüfung gegangen und dann kam da doch raus, hey, ist doch vielleicht zu riskant, da gibt es jemanden, einen Konkurrenten in was weiß ich wo, der irgendwie einen ähnlichen Namen hat, es könnte doch riskant sein und dass ihr da irgendwie abgemahnt werdet, überlegt euch doch einen anderen. Und dann ja, haben wir irgendwie nochmal 2 Runden gedreht und dann letztendlich ist es Fenu geworden, wo das Risiko dann doch sehr gering war und ja, also hat sehr lange gedauert. Also Namensfindung war irgendwie gefühlt das Schlimmste, würde ich sagen, jetzt auch.
Ich kann mir vorstellen, halt alleine, wenn du das quasi startest, dann ist es genau das, ne, so eine emotionale Bindung, die auf jeden Fall dann damit besteht, es ist viele Erinnerungen und auch genau das Gleiche wahrscheinlich auch bei den Ersten und den Kundinnen bis dahin, dann sich vorzustellen, dass auf einmal sich alles ändert, muss ein komisches Gefühl gewesen sein, aber so die Erkenntnis irgendwann größer, dass halt irgendwie dieser Wechsel stattfinden muss und je länger man wahrscheinlich wartet, desto schlimmer wird es. Es erinnert mich so ein bisschen an damals haben wir ja auch eng mit Uya zusammengearbeitet. Die heißen jetzt Uya, hießen ganz früher mal Uschi und dann merkt man eigentlich so, wenn man das durchläuft, wenn man nämlich mit denen dann auch genau diese Namensumstellung mal durchlaufen, merken dann irgendwie, wie krass viel davon eigentlich beeinflusst wird. Sei es dann irgendwie auch Accountnamen bei den Ads oder dann auch das Ranking in Ads und Co., da können wir gleich auch nochmal tiefer bei dir reingehen. Tatsächlich spannend nochmal was ich noch ganz spannend fände, von so Namensfindungsseite, du hast schon erwähnt, so ihr seid aus Branding-Sicht reingegangen, Copy- oder Content-Writerin auch noch mit reingeholt, die halt eben da guckt, okay, wie kann man damit arbeiten, rechtlich sich nochmal abgesichert, wenn ihr schon dann eben diesen Schritt geht, nicht, dass dann auf einmal ihr nochmal irgendwann später da dann das Ganze ändern müsst. Habt ihr in irgendeiner Form aber auch diesmal dann irgendwie noch Feedback von der Community eingeholt, weil natürlich irgendwie ihr zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine relevante Anzahl an Followern hattet und irgendwie Leuten, die zu eurer Community zählen, oder?
Ja, also wir haben das breite Brainstorming haben wir jetzt nicht mit einer großen Community gemacht. Das haben wir dann eher mit Freunden und Familie und auch dem weiteren Kreis gemacht, weil es irgendwie auch immer noch eine Überraschung bleiben sollte. Und wir wollten nicht schon irgendwie sagen, so hey, wir haben bald einen neuen Namen und wollten es relativ kurz vor Launch dann noch erst preisgeben. Wir haben es dann letztendlich mit einer kleineren Gruppe gemacht, aber haben dieses Mal auf jeden Fall Feedback eingeholt. Also das war, würde ich auch sagen, so der größte Fehler beim ersten Mal. Hätte ich da damals mehr Feedback eingeholt, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht passiert und dann wäre es auch nicht der Name geworden. Von daher, ja, den Fehler wollten wir auf jeden Fall nicht noch ein zweites Mal machen und haben auf jeden Fall Feedback eingeholt und es ist leichter auszusprechen. Jetzt letztendlich ist es immer noch so, manche sagen Fenu, also ist ja Fenu, also dass die Betonung ein bisschen falsch ist, aber das ist ja alles, das sind ja Peanuts, also Hauptsache man weiß ungefähr, wie man schreibt oder ausspricht, also das war halt vorher gar nicht gegeben.
Ja, wie hat die Community darauf reagiert dann, als ihr das preisgegeben habt oder bekannt gegeben habt?
Insgesamt gut und auch das Design ist extrem gut angekommen. Klar, so manche, also wir hatten vorher so Borosilikatgläser mit so einem Bambusdeckel, das war auch ein schönes Design, aber ein ganz anderes Design und natürlich gab es vereinzelt auch Kundinnen, die gesagt haben, so hey, vorher war es viel, viel schöner, warum habt ihr es jetzt geändert? Aber ich würde sagen, die Mehrheit fand es auf jeden Fall deutlich besser.
Okay. Habt ihr es dann kommuniziert? War es wirklich so von einem Tag auf den anderen Schalter umgelegt, neues Shop-Design, neue Produkte und eine E-Mail, so hey, wir sind jetzt wer anders?
Ja, genau.
Aber irgendwie doch wieder die gleichen?
Ja, genau so haben wir es gemacht auf allen Kanälen. Man muss natürlich dann auch, also Anzeigen haben wir geschaltet mit dem Rebranding zu der Zeit. Wir haben auch immer noch zum Beispiel Google-Anzeigen auf den alten Namen laufen, für die, die es vielleicht trotzdem nicht mitbekommen haben, dass wir die noch abfangen eben. Wir haben immer noch die Accounts, also die Instagram-Accounts haben wir gesaved mit dem alten Namen und dem neuen Namen. Die alten Accounts haben eine Weiterleitung zum neuen Namen. Also das besteht auch immer noch und wird, glaube ich, auch nie gehen. Also weiß ich nicht, vielleicht in 5 Jahren, gut, dann ist es vielleicht nicht mehr relevant, aber jetzt erstmal, da läuft natürlich auch wenig Spend drauf, aber erstmal ist es auf jeden Fall weiter so.
Okay, das heißt, wenn man sich anguckt, was ihr dann am Ende alles abändern musstet, falls ihr irgendwer zuhört und sagt so, boah, ich habe auch schon immer wieder das Feedback gekriegt, so ich sollte meinen Namen ändern oder irgendwie das mit dem Namen, das passt nicht. Manchmal ist ja auch namensrechtlich einfach, dass dann irgendwie andere Brands oder Marken kommen, die dann sagen so, hey, so das passt nicht. Das heißt, bei so einem Wechsel konkret, das, was man sich vor Augen führen muss, einerseits natürlich dann eben, wie man die Zielgruppe abholt, welchen Effekt das hat. Man kann es gleichzeitig, wie ihr es gemacht habt, damit nutzen, dann eben so einen Rebrush mal zu machen oder so ein Rebranding quasi von dem Gesamtproduktportfolio, auch dem Look and Feel und Co. Aber dann halt von technischer Seite aus dem Hintergrund sind es dann eben so Sachen wie Domains, die Social Media Accounts und wahrscheinlich sich dessen auch vor Augen zu führen, dass manche Leute es einfach nicht mitkriegen, weil nicht jeder irgendwie seine E-Mails öffnet und darauf wartet, dass die nächste E-Mail von euch kommt mit der Information oder auch eben nicht regelmäßig da ja alle Stories folgt. Heißt, da halt in irgendeiner Form das abzufangen und das habt ihr gemacht mit halt eben ja, Ads weiter halt eben auf den alten Namen schalten und gleichzeitig halt irgendwie auch noch so ein bisschen halt den alten Namen im Spiel behalten.
Genau, genau. Also wir haben also alles weitergeleitet. Wir haben zu dem Zeitpunkt auch vermehrt eben Werbung darauf geschaltet. Auch mit Influencerinnen hatten wir noch mehr Werbung zu dem Zeitpunkt. Was natürlich auch ärgerlich ist, man hat natürlich so manche Influencerinnen, mit denen hat man lange zusammengearbeitet und die haben dann ja auch meistens ein Story-Highlight und das hat man damals ja auch mitgezahlt. Aber das sind dann halt immer noch die alten Erwähnungen. Natürlich leiten die Links dann wieder weiter, aber es steht ja trotzdem überall dann Everyone. Also natürlich hat man auf jeden Fall ein paar Verluste, aber wir haben das versucht, so weit es geht irgendwie abzudecken. Und wir haben auch relativ lange Werbung und Newsletter und sowas rausgeschickt, dass wir einfach das irgendwie hinbekommen, dass die meisten das dann doch mitbekommen. Und ich glaube, das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen, weil so einen krassen Einbruch an Umsätzen hatten wir tatsächlich gar nicht. Also wir waren eh in dem Zeit in einem guten Wachstum in der Zeit. Und deswegen haben wir den Einbruch gar nicht so stark mitbekommen tatsächlich.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie war das so bei Migration, wenn man die Shop-Plattform wechselt, halt von Magento oder Shopware rüber zu Shopify? Ist immer ein ganz kurzer Drop, weil irgendwie sich alles neu kalibrieren muss. Bei euch meinst du, nö, ist eigentlich relativ gleich geblieben, weitergewachsen?
Ja, also natürlich gab es schon Kanäle, die eingebrochen sind, so SEO natürlich. Also da war natürlich dann eine neue Domain auf einmal und dann hatten wir schon einen Dip und dann ging es wieder hoch. Also es ging auf jeden Fall auch schneller hoch als jetzt vorher, wenn man mit einer ganz neuen Domain startet. Da weiß ich tatsächlich technisch auch gar nicht, woran liegt es jetzt. Ich denke vielleicht, weil es auch eine Weiterleitung war und vielleicht registriert Shopify auch, es ist ja Google auch, es ist ja eigentlich der gleiche Shop, dass man da dann einfach schneller wieder hochkommt. Genau, aber dann natürlich, da hatten wir auf jeden Fall auch Einbrüche, wobei ich auch da sagen muss, zu dem Zeitpunkt sind wir noch gar nicht so stark auf SEO gegangen. Natürlich haben wir immer Blogbeiträge geschrieben, aber die waren zum Beispiel damals deutlich schlechter optimiert als jetzt heute, weil wir da noch gar nicht so die Kappas für hatten. Genau.
Okay, das heißt, Learnings quasi rückblicken, gibt es da welche Erfahrungswerte, wo du sagen würdest, okay, wenn du das an dich selber nochmal von damals teilen würdest, irgendwas, was maximal überrascht hat, was du so nicht auf dem Schirm hattest? Gab es da was?
Ja, also tatsächlich, ich würde sagen, es war gar nicht so unbedingt im Wechsel selber. Also ich würde sagen, der Wechsel an sich war relativ smooth. Es war gut geplant. Das Team hat extrem gut zusammengearbeitet. Da war jetzt nicht so dieser eine große Bug, wo ich sage, oh, das hätten wir echt anders machen sollen. Was wir auf jeden Fall hätten anders machen sollen, war nicht so viele Produktlaunches zeitgleich planen, weil wir hatten letztes Jahr hatten wir extremst viele Produkte gelauncht. Und das Problem war, also es verschiebt sich einfach oft was im Produkteinkauf, vor allen Dingen so im Bereich Supplements. Es ist einfach oft so, dass wir eigentlich zu Januar bestellen, aber dann gibt es irgendwelche Probleme und dann kommen die Produkte dann doch erst im April. Und das war eben bei uns auch so. Und am Anfang wollten wir dann noch unter dem alten Namen launchen, das hätte dann auch alles ganz gut gepasst. Dann hat sich das aber so weit nach hinten verzogen, dass wir gesagt haben, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, im alten Namen zu launchen. Dann haben sich diese ganzen Produkte nach hinten geschoben. Dann hatten wir das Rebranding, also das Live-Gehen von Finu und dann eigentlich auch direkt danach die ganzen Produktlaunches. Und das war schon einfach wahnsinnig viel. Und da bin ich auch super dankbar fürs Team, dass die da so gut mitgearbeitet haben und alle hatten aber auch wirklich extrem viel zu tun. Aber ja, das war schon so letztes Jahr Sommer, würde ich sagen, die Zeit war schon ein bisschen too much. Und das würde ich auf jeden Fall, da würde ich nächstes Mal auf jeden Fall ein bisschen mehr Puffer einplanen und das vielleicht so ein bisschen langsamer eingehen, dann mit neuen Produkten da dann vielleicht ein bisschen warten.
Okay, das heißt, Sommer 2023 ist bei euch so ein bisschen ins Wasser gefallen, da war eher dann Arbeit angesagt.
Ja, also urlaubsmäßig auf jeden Fall ins Wasser gefallen. ja, das war schon ziemlich viel. Und das Problem ist ja auch, wenn man so viele Produkte dann auf einmal rausbringt, da muss man natürlich für jedes Einzelne irgendwie auch eine Marketingstrategie aufbauen. Wenn man dann ein kleines Team ist, dann bleibt auch viel auf der Strecke und man macht letztendlich, launcht die Produkte, also jedes einzelne Produkt, weniger gut, als man es machen würde, wenn man ein bisschen mehr Zeit dazwischen hätte.
Ja, aber so rückblickend, wenn du auf den Wechsel guckst, auch die Namensänderung und Co., war generell ein richtiger Schritt, ein positives Ereignis oder wie blickst du da rückblickend drauf?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es genau so machen und also beziehungsweise beim nächsten Mal würde ich einfach direkt den richtigen Namen finden, aber gut, das hat ja nicht geklappt, aber letztendlich würde ich sagen, ich bereue es auf jeden Fall nicht und das war genau die richtige Entscheidung, das zu machen und ich bin jetzt auch super froh, wenn es dann erstmal einmal durch ist, dann ist es natürlich auch cool.
Ja, nice. Sehr cool. Ja, und dann so ein bisschen nochmal den Ausblick halt eben auf das, was kommt. Wir haben jetzt ja viel zurückgeblickt. Wir haben jetzt ja irgendwie geschaut, okay, wie ist das Ganze gestartet? Was macht ihr für Produkte? Mega spannend auf jeden Fall da nochmal das zu hören, auch zu hören, so was für Tools ihr nutzt und wie das Ganze halt eben auch da, wie ihr das mit Quizzes einsetzt. Dann nochmal diese Namensänderung, dass da natürlich dann irgendwie nochmal was passiert ist bei euch, nicht mehr Everin, sondern dann halt Fenu. Aber dass auch alles irgendwie geklappt hat, vielleicht manchmal so ein bisschen ruckelig, aber halt eben jetzt auf jeden Fall seid ihr gut aufgestellt, du hast gesagt, ihr würdet es immer wieder gerne machen oder genau, wenn es sich nicht vermeiden lässt natürlich. Was steht gerade noch bei euch an? Was sind so die wichtigsten Themen 2024 bei euch?
Also unsere wichtigsten Themen sind tatsächlich jetzt gerade ein gesundes Wachstum und Profitabilität. Also wir haben nicht vor zu raisen und wollen einfach gesund wachsen und profitabel werden. Also das ist jetzt gerade eigentlich so der Main Driver. Also wir sind gerade viel am Optimieren, Prozesse optimieren, Kanäle optimieren und so weiter. Versuchen da noch so ein bisschen mehr die perfekte Strategie zu finden. Das ist auf jeden Fall gerade so unser Ziel.
Ja, cool. Dann bin ich ja mal gespannt, was wir auf jeden Fall noch alles von dir, von euch hören werden in Zukunft. Es ist auf jeden Fall mega spannend. Ich danke dir riesig dafür, dass du hier dir die Zeit genommen hast, im Podcast vorbeizuschauen, ein bisschen mehr hinter die Kulissen von euch blicken zu lassen. Sehr, sehr cool. Die letzte Frage quasi, ich würde dir gerne noch die letzten Worte überlassen hier quasi zum Abschluss des Podcasts. Irgendwas, was du sonst noch so an großen, allumfassenden Learnings hattest, irgendwas, wenn du jetzt gerade bisher auf so die Reise zurückblickst, so das, was quasi Erfahrungswerte sind, das, was irgendwie, du sagst, ja, okay, das ist so ein Takeaway, ein Learning oder irgendwie was auch immer es ist, oder sagst du so, nee, eigentlich so alles gesagt, da braucht man jetzt das nicht, da muss man nicht noch mehr zu sagen.
Also ich glaube, für mich das größte Learning ist einmal, es dauert immer alles länger, als man denkt. Also egal in welchem Bereich, egal bei welchem Einkauf, es dauert länger, als man denkt. Plant euch ganz viel Puffer ein, das würde ich sagen. Und dann würde ich noch sagen, was ich, glaube ich, so mit am meisten abgelegt habe auf der ganzen Gründerreise, war das ganze Perfektionismus-Thema. Man kann nicht immer warten, bis alles perfekt ist und dann erst den nächsten Schritt gehen, sondern manchmal startet man auch unperfekt und optimiert und optimiert, optimiert. Es ist eh nie perfekt. Also einfach starten, mutig sein und dann kann man immer noch optimieren und es wird schon alles gut.
Total. Vor allem irgendwie im Zweifel lernt man auf dem Weg eh nochmal was dazu und spätestens da ist es dann halt nicht mehr perfekt. Total. Man muss wieder anpassen, deswegen cool. Nina, Riesendank, dass du hier warst und ich freue mich auf jeden Fall, dich dann demnächst auf irgendeinem unserer anderen Formate hoffentlich dann zu sehen. Vielleicht ja auch im September haben wir wieder unsere Konferenz, vielleicht sieht man dich ja da. Riesendank auf jeden Fall jetzt schon mal und mach's gut, bis dahin.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.